Hebräer 13, von Vers 10 ab. Wir hatten das letzte Mal diese sehr eindrücklichen Verse von dem Gastfreisein. Also, ich habe gesagt, es ist schon blöd, wenn man solche Bibeltexte hat. Wir haben jetzt schon zwei Partien in unsere Gastzimmer drin. Also, sonst hätte der Mut gehabt, auch zu sagen, ich muss ja nicht alle aufnehmen, aber manchmal schafft das Bibelwort auch mit mir und es tut auch ganz gut. War so arg schön, die einen, das sind diese Japaner, der junge Herr, der in Deutschland seine Arbeit bekommen hat, aber mir ist wieder aufgefallen, selbst wenn ich da meine Sprüche sage, alle, die um dieses Ehepaar rumgesessen sind, gucken an und grinsen mich an, ob das einer denn sagt, grüß Gott, willkommen in unserer Mitte. Weil die alle immer denken, das machen die anderen doch, oder das gilt, oder der macht da oben so irgendwelche, der hat da so einen Fimmel. Aber ich freue mich immer, wo Sie es wahrnehmen, dass wir auch solche Leute mit hineinnehmen in unsere Gemeinde, und das ist schön. Es sind doch sehr viel Fremde, auch die neu da sind, die sehr unbeholfen sind. Aber ich freue mich immer wieder, dass an unseren Bibelabenden neue Freunde da sind. Ich hoffe, dass Sie eine nette Umgebung haben, wo sie auch willkommen geheißen wurden. Aber das ist mit der Gastfreundschaft, wo man jemanden teilhaben lässt an seinem Leben, wo man ihn mit hereinnimmt in seine ungeordnete Wohnung, aber sagt, du bist mir willkommen, du gehörst zu mir. Ganz wichtig, die Gastfreundschaft, die heute bei uns sehr verkürzt nur wahrgenommen wird. Meist und viele bringen sich um einen großen Segen, auch denke ich wieder, es gibt in unserer Stadt viele Einsame, auch in unserer Bibelstunde sind viele Leute, die in unserer Stadt niemand haben, und das ist immer wieder auch schön, wenn man da drauf zugeht. Ich weiß noch, wie es für mich wichtig war, wenn man in London war, ein paar Wochen oder so, und dann plötzlich erlebt hat in einer Gemeinde, dass Menschen auf einen zugehen. Dann kam das Mitleiden mit den Gefangenen, mit den Misshandelten, dann das Thema der Ehe und der Unzucht, das zu den ganz wichtigen Bereichen gehört, weil hier unser Leben zerstört wird. Dann die Sache mit der Geldgier, die uns ganz besonders belastet, weil wir in einer Zeit leben, in der man sehr viel mit Geld machen kann und sehr viel Geld bekommen kann. Da ist ganz wichtig, dass man sich von dem frei macht. Und dann kommt Vers 10. Da sind die ersten drei Verse sehr schwierig zu verstehen. Ich möchte heute Abend nicht die ganze Zeit darauf verschwenden, aber wir lesen es von Vers 10 ab. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Ich muss kurz erklären, um was es sich hier handelt. Und zwar, der Brief geht an Judenchristen, das sind messianische Juden. Und Sie wissen, dass das ein ganz tiefer Konflikt ist in der jüdischen Volksgemeinschaft, wenn welche an Jesus, den Messias, glauben. In dem Augenblick werden sie aus ihrem Volk ausgestoßen. Der Stuttgarter Rabbiner, Landesrabbiner, sagt ja bei jeder Gelegenheit in der Zeitung, wenn ein Jude Christ wird, ist er kein Jude mehr. Was das für einen Menschen bedeutet, der etwa im Dritten Reich im KZ als Jude gelitten hat und seine Nummer eingebrannt hat, wissen Sie, wie tief das geht. Das ist heute Realität auch in Israel. Wir hatten ja einen Guide, den Rufenstein, der war ein Karmelitermönch, war Jude, war im Warschauer Ghetto als Kämpfer und hat vielen hundert Juden das Leben gerettet. Ihm hat man das Judesein bis zum höchsten Gerichtshof abgesprochen und sein Pass hat nur noch den Eintrag gehabt, Israeli, aber nicht mehr Jude. Und die anderen Guides haben gesagt, man muss auch nicht so stur kämpfen wie der vor alle Gerichte. Und das war der Konflikt damals. Messianische Juden, Christusgläubige Juden, und die haben darunter gelitten, dass sie ausgestoßen waren. Ihnen wird gesagt, ihr habt Teil an einem ganz besonderen Altar. Und die anderen haben keinen Zugang zu euch, das sind die, die noch in der Stiftshütte dienen. Das sind die Juden. Ihr habt das Privileg, dass ihr zu Christus hertreten dürft und teilhabt an seinem Blut, an seinen Versöhnungsgaben, an seiner Rechtfertigung. Da steht dahinter. und sagt, denkt doch dran, dass sie Jesus auch vor die Tore geführt haben und Jesus ist vor der Stadt gestorben. Heute ist ja in der Geografie der türkischen Stadt Jerusalem die Grabeskirche innerhalb der Mauern. Das ist ein bisschen irritierend. Bei Jesu Tod war Golgatha gerade vor der Stadt und das nimmt der Hebräerbrief zum Anlass und sagt, so seid ihr zwar ist Jesus hinausgeführt worden, ihr werdet hinausgeführt aus der jüdischen Volksgemeinschaft, aber ihr habt Teil an der großen Gabe des Altars, bezieht sich nicht nur aufs Abendmahl, sondern bezieht sich auf die großen Versöhnungsgaben Jesu, die durch sein Kreuz uns gegeben werden. Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns, unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun ein kurzer Abschluss, da werden wir gar nicht mehr viel erklären müssen nachher. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben, wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Wir wissen ja nicht, wer der Schreiber des Hebräerbriefs war. Es gibt auch keinen begründeten Anlass zu meinen, er sei Paulus gewesen. Der Stil ist doch ziemlich anders, aber es ist keine wichtige Sache. Es wird einer aus dem Apostelkreis gewesen sein. Jetzt, meiner Frau, in den letzten Tagen haben wir gesagt, es ist merkwürdig, wenn man, das ist immer ein Zeichen des vorgerückten Alters, wenn man einmal von der Ewigkeit auf unser Leben zurückschaut und den Gedanken machen wir uns manchmal, dann fragt man sich ja, haben wir uns heute nicht mit völlig unnötigen und unwichtigen Dingen beschäftigt? Hat mich auch sehr bewegt, wie unser Freund Reinhold Abraham, der noch an Pfingsten gepredigt hat, jetzt beim Herrn ist. Was würde er uns zurufen? Leute, nehmt das doch alles nicht so wichtig, was er heute beschäftigt hat und lebt mehr in der Freude der Gegenwart Jesu, lebt doch bekennender, mutiger, fröhlicher. Ist doch eigentlich gar nicht weit für uns. Die jungen Leute beschäftigen sich sicher mehr mit dieser Frage. Was ist mein Leben im Blick auf die Ewigkeit? Die Älteren verdrängen es ein wenig. Und wenn man das einmal so sieht, was ist wichtig, bedeutsam, dem Hebräerbrief war wichtig, dass man der Feindschaft nicht ausweicht, nicht eine falsche Versöhnung treibt mit der Welt, sondern in der Spur Jesu das Leiden trägt. Wir haben das Lied vorhin gesungen, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, führ uns mit dir am Leiden. Nun haben wir heute keine Leidenszeit, wir haben auch keine Verfolgung. Ich denke aber, es könnte einmal sehr vehement herausbrechen. Es ist in unserem Volk doch eine große Christusfeindschaft da, ein großer Christushass. Und vielleicht spüren Sie das manchmal auch. Merken Sie, wenn Sie mal Gemeindebrief austragen oder so, wie da so eine Stimmung entgegenkommt, oder wenn man in einem Betrieb ist, wo viel Feindschaft ist, oder wenn sich etwas äußert gegen Kirche, oder wie das so sich äußert. Der Hebräerbrief spricht viel von dieser Feindschaft. Und das ist eigentlich der Normalzustand für Christen. Und wir dürfen der Feindschaft nicht fliehen. Bin immer traurig, wenn man dann so macht. Kam heute auch wieder Pressenotiz, dass eine Pfingstlergemeinde aus Sibirien nach Amerika um Asyl gebeten hat. Sie hätten so viel Feindschaft zu ertragen. Nein, ich muss in der Feindschaft aushalten. Es war wichtig, auch in der kommunistischen Zeit vor Ort zu bleiben, auch wenn man ins Straflager kommt. In der Bibel gibt es nicht die Möglichkeit, dass man sie in Sicherheit bringt. Ich möchte ausharren in der Feindschaft. Und wo Sie Feindschaft in Ihrer Nähe haben, der Familie oder wo auch immer, drinbleiben, bei den Leuten, an die der Hebräerbrief schreibt, ging es ja noch darum, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben. Vers 13, lasst uns hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, wie Jesus die Schmach getragen hat. Schaffen wir gar nicht wie Jesus. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Habe mich gefreut, im neuen Gemeindeblatt war ein Leserbrief drin, weil da irgendwo gestanden wäre, die jungen Leute wünschen sich eine fetzige Kirche. Und hat irgendjemand geschrieben, es kann doch nicht wahr sein, wo Jesus das Leiden auf sich nahm. Toll erkannt. Wir werden keine fetzige Gemeinschaft von Christen sein können, die der Welt imponiert. Der Super Bowl, wenn die den spielen da in Miami, das ist was anderes. Da kann die Welt, da kommt das Fernsehen und guckt zu. Aber ich glaube nie, dass wir das können. Ich habe ja einfach die große Sehnsucht, dass wir nie von der Presse irgendwo aufgesucht werden. Wie da neulich einer kam und im Gottesdienst war, gesagt, mit mir kriegen Sie kein Wort hin. Ich will nicht, denn mit jedem Wort wird man nachher doch bloß rumgedreht und da wird jedes Mal der Stab über uns gebrochen. Also, es kann nicht gut ausgehen. Die Zeitung kann über uns auch nicht gut berechnen. Also das müssen Sie einfach wissen, wir haben in der Welt nicht viel zu erwarten. Vielleicht meint man da immer wieder, das sei optimistisch. Ich glaube es nicht. Denn die Sache Jesus, Evangelium, kann in einer Welt nicht positiv aufgenommen werden. Es ist wunderbar, wenn es einmal Ausnahmen gibt, aber habe ich Ihnen mal die schöne Geschichte vom Eduard Wüst erzählt. Das war ein Wirtssohn von Mochart. Vater ist früh gestorben und der Sohn war also ein liederlicher Kerl, hat auch Hundsmindestexamen gemacht. Sein Bruder hat noch sehr mit ihm geoxt in Tübingen, ist in der Vikarsdienst gegangen, war aber die meisten haben gesagt, es kann nicht gut gehen mit dem Kerl, der hat überhaupt keinerlei tiefere Interessen für Gott. Und der ist nach Rietenau gekommen, Bad Rietenau. Und es war seine zweite Vikarstelle und ist in die Hahnsche Stund, Michael Hahnsche Stund gegangen und hat sich bekehrt. War getroffen von dem Zeugnis dieser Handwerker und Bauern und hat sofort in der Freude an Jesus gepredigt. Die Kirche war gedruckt voll und dann kamen die Leute und wollten bei ihm, dass sie doch mehr aus der Bibel auslegen. Und so hat er schon aufgepasst. Es war damals strikt verboten, in seiner Wohnung Leute zu haben. Aber das hat gar nicht lang gedauert, dann hat die württembergische Kirchenleitung, das war im letzten Jahrhundert, auf dem Oberkirchenrat die ganzen Akten nochmal eingesehen, eingegriffen und hat den Eduard Wüst aus dem Vikarsdienst geworfen. Es sind lange Auseinandersetzungen gewesen, und zwar mit der Begründung, Kollegen haben sich beschwert, er hätte sich den Stundenleuten angeschlossen. Und es war vielleicht Neid und so weiter. Und der Eduard Wüst war dann aus dem Kirchendienst rausgeflogen, hatte keine Anstellung und hat sich an die Korntaler gewandt. Das war gerade die neu entstandene Korntaler Brüdergemeinde und hat dann dort gefragt, wisst ihr nicht etwas? Und da sind gerade, die hatten enge Verbindungen zu den Auswanderern nach Südrussland. Und da kam ein Brief aus Südrussland, habt ihr uns nicht einen Prediger, der zu uns kommt? Eduard, das wäre doch was für dich. Und der Eduard Wüst hat diese Wochen, bevor er nach Südrussland gereist ist, noch benutzt. Er wurde etwa nach Brackenheim eingeladen, in der Kirche zu sprechen. Und da kann man auf Mikrofilm in der Landesbibliothek die Vorläuferzeitung von der Stuttgarter Zeitung noch lesen. So gehässige Worte über Christen habe ich noch nie gehört in unserem Leben. Was die früher ausgehalten haben, Titel kirchliche Verwüstung. Der Wüst würde natürlich Geld wieder sammeln und würde es unterschlagen. Und er sei ein zwielichtiger Missionär und man wüsste ja gar nicht, was er überhaupt täte und er sei sowieso. Und dann hat man ihn wegen Strafbettelei verhaftet, weil er Geld gesammelt, weil Opfer eingesammelt war und so weiter. Und dieser Eduard Wüst
wurde zu einem der wichtigsten Zeugen der Erweckung von Russland. Und vor allem hat er die Mennonitengemeinden erweckt. Schon mit der ersten Gottesdienst waren Kirchengemeinderat der Mennoniten dabei. Und daraufhin sind die Mennoniten-Brüdergemeinden als ganz große, heute weltweit die großen bekennenden Gemeinden mit einer wunderbaren Treue und Hingabe, gehen alle auf Eduard Wüst zurück. Wie der Professor George Peters hier war, auch im Mennonit, hat er sich von unserem Zivi damals rausfahren lassen und hat mit den Leuten gesprochen, hat noch Leute gefunden, sagen, meine Oma hat immer vom Eduard Wüst erzählt in Riedenau, die ganzen Geschichten noch. Und das müssen wir wieder merken, dass das oft Gottes Weise ist, aus einer Feindschaft Segen zu stiften. Da soll man nicht beschweren und sagen, die haben uns misshandelt und so weiter. Der Eduard Wüst hat dann da bloß dem Dekan von Brackenheim geschrieben, es sei ihm bloß noch schwer gefallen, dass er sich nicht zu Wehr setzen konnte wegen der Sache mit dem Geld. Das hätte ihn einfach noch geschmerzt, aber er gehöre nun jenem Verein an, in dessen Statuten stehe, segnet die euch fluchen. Und da muss man merken, da sind viele vor uns gewesen, die diese Feindschaft ausgehalten. Warum die Feindschaft kommt? Sie kommt ja erst dort, wo das wahre Evangelium und das lautere Evangelium erklingt. Ist Feindschaft einfach da? Weil ja der Teufel das Feld nicht kampflos räumt. Und darum lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen. Weiß, dass in einer Schulklasse das anfangen kann, in einer Verwandtschaft, wo sich einer bekehrt. Auf einmal geht der Widerstand los. Und sie stehen in einer guten Gesellschaft. Und dann der schöne Ausblick, wir wandern auf die zukünftige Heimat zu. Lasst uns nicht so arg in dieser Welt Heimat machen, nicht verankert sein. Neulich auf dem Friedhof ist mir's passiert, habe ich eine Witwe angesprochen, wo vor einiger Zeit ihr beerdigt wurde, hat sie gesagt, oh, Sie wissen gar nicht, wie ich betrogen wurde mit dem Testament. Irgendwann schließlich gesagt, vielen Dank und so. Dieses alles, man kann kaum ein anderer Gedanke sagen, passen Sie auf, dass bei Ihnen nicht so ist. Dann lassen Sie doch alles. Aber füllen Sie die Jahre Ihres Lebens nicht noch damit zu, mit diesen Dingen dieser Welt, sondern leben Sie auf die zukünftige Heimat zu. Und das ist doch, liegt doch nah vor uns. Was Herrliches, wenn man vorausblickt, wundere mich, dass manche von Ihnen das Buch von Bunyan nicht kennen, von der Pilgerreise. Das ist das meistgelesenste Buch nach der Bibel. Bunyans Pilgerreise. 15 Jahre. Eingesperrt, weil er sich weigerte, als Dissenter, als Puritaner in England, mit der englischen Staatskirche mitzumachen, ein freier Prediger. Und hat dort in der Gefangenschaft, der war ja Kesselflicker, das war also damals so Zigeunervolk, ein treuer Jesus-Jünger hat dieses Buch geschrieben, sehr, sehr eindrücklich, wenn man das noch sich hineinlesen kann, 1640, das ist ja lang her, aber gibt ja viele neue Ausgaben, auch wie das ist immer auf dem Büchertisch steht. Wie der Christ den Weg nimmt im Sinn einer Wanderung und dann in den Sumpf der Verzagtheit gerät und bis er dann der himmlischen Heimat ankommt, das haben die Leute vor uns noch besser gewusst, dass wir eine kurze Zeit hier nur daheim sind und lasst uns dieses Ziel erreichen. Für uns ganz schwierig, weil wir in den weltlich-materialistischen Dingen so drin hängen. Dass wir uns auch zurüsten und wissen, wir sind welche, die nur eine kurze Zeit hier sind. Obdach biete kurze Zeit, Pilger nach der Ewigkeit, steht ja so Hauswänden dran. Ist gut, wenn man sich täglich dran erinnert. Wie lange haben wir einander noch, mit den lieben Menschen, mit denen wir zusammen sind, wir wollen uns rüsten, wir gehen auf die Vollendung zu. Große Beförderung, wenn man heimkommt. Wir suchen die zukünftige Stadt. Darum wollen wir uns auch nicht aufregen über alle politischen Dinge und irdischen Dinge, die haben nur begrenzte Bedeutung, vorläufige Bedeutung. Wer ewigkeitssehnsüchtig lebt, ist trotzdem treu in seinen Pflichten hier. Das macht uns nicht schludrig. Sogar immer so Leute, die eine Ewigkeitssehnsucht haben, erfüllen oft ihre Pflicht gewissenhafter als andere. Weil sie ja nicht auf Erfolg schielen müssen, sondern sie machen das für ihren Herrn und nehmen den Platz auch heute ganz treu und gehorsam ein. Und dann kommt das Lobopfer, das wir da bringen, die Frucht der Lippen, wir wollen danken. Fangen Sie den Tag mit Singen an. Meine Frau und ich, wir singen auch noch miteinander, seitdem die Kinder nicht mehr da sind, für die hausbewohnerische Zumutung. Aber es ist trotzdem schön, für uns tut's gut, wenn man ein Lied singt und wenn man dem Herrn dankt.
seinen Namen bekennen. Und im Alten Testament war es Lobopfer mit Tieren, wir machen das Lobopfer mit den Lippen. Und zu dem, was da dazugehört, zählt der Hebräerbrief, der bringt ja so praktische Ratschläge, und das ist ganz wunderbar und wichtig, hat er nun das Tun des Guten, das Wohltun und mit anderen teilen. Was ist damit gemeint? Die ganz praktische Liebestat. Bei uns rutscht es gerne ein bisschen runter, weil wir so arg vielleicht den Glauben betonen. Bei liberaleren Christen ist es dann anders. Die sagen, die Tat ist das Allerwichtigste und so weiter. Aber wir wollen uns daran erinnern, dass das was Wunderbares ist, wie die Gastfreundschaft ist was Wunderbares, wenn ich weiß, ich darf Gutes tun. Immer wieder beglückend, wenn wir irgendetwas machen, ich finde es auch so schön, wo kann ich helfen? Ich möchte immer wieder sagen, bei unserem sehr guten Sozialsystem, sicher an der Spitze der ganzen Welt, ist es bei uns immer wieder schwierig, Fälle zu finden, wo man helfen kann. Wirklich. Ich habe großen Respekt, was die evangelische Gesellschaft tut oder unsere Frau Bürgermeister Müller-Trimbusch, die da an der Sonnenbergstraße wohnt. Beeindruckend, wenn man mit ihr mal spricht, was sie da alles umwälzen und betreuen und an gefährdeten und kranken Menschen und so weiter. Es ist sehr schön, wie Sie das immer verfolgen. Für mich besonders wichtig, wie wir auch Menschen kennen, wo man mit kleinen Hilfen was tun kann, wenn unser Matthias Stahl oder unser Hartmut Schack sauberes Trinkwasser gibt oder wenn unser Dr. Markus Müller da seine Pflanzen zieht, wo man, neulich in der Stuttgarter Zeitung ja gekommen, dass der Dr. Hirt, der viel mit uns macht, in Winnenden Malariamittel durch einfache Pflanzen macht, die besser sind als alle Pharmazien, die man heute in der Welt hat zur Behandlung von Malaria. Auch Tübingen, diese ärztliche Weltapotheke, hat es gesagt, das sind ganz beeindruckende Erfahrungen. Und da ist in der Tübinger Zeitschrift der Dr. Müller aus Esslingen gekommen, der mit uns draußen ist, der da ungeheuer viel im Kongo und jetzt in Uganda macht. Ist doch schön, wenn man da mithelfen kann, dass Menschen die Liebe Jesu auch konkret erfahren. Ist ja gar nicht leicht, oder wie wir am Sonntag mit der Andrea Hilger an solchen gestrandeten Straßenmädchen oder was, Hilfe und Liebe spürbar macht. Aber es sind auch hier Leute da, und ich denke immer noch an unsere Frau Werner, wie die hier noch gewohnt hat. Frau von unserem Diakon Werner, die hat den Rotzislav, das war so ein bisschen Schwerenöter, so ein Kind, das da immer rumgeirrt ist. Die hat einfach mit dem stundenlang am Mittag gelernt, Schulaufgaben gemacht. Und ich denke, das hat sicher, ich weiß nicht, wo der Rotzislav heute gelandet ist, der schöne Name hat mir so gefallen. Aber die Frau, der kam gar nicht sonst in die Gemeinde, aber einfach so einem streunenden Kind hier geholfen. Ich weiß nicht, wo die Eltern waren und ob er überhaupt Eltern gehabt hat. Aber Liebes tun, einfach Liebes irgendwo tun, Sie werden damit beschenkt. Und so viele Leute, die sagen, ich habe nichts zu tun, machen Sie doch was. Und Gott wird Ihnen die Aufgaben vor die Füße legen, Gutes tun und mit anderen zu teilen. Vergesst nicht, das übersieht man so gern, weil das wichtig ist, die ganz kleinen Dinge. Und da wird Jesus erlebt im konkreten Dienst. Sie laden jemand ein, sie machen Liebe. Und kennen Sie die Stelle aus Jesaja 58, wo Gott sagt, er will das Fasten haben, wo man dem Hungrigen das Brot teilt. Und es ist ja einfach schön, wie unser Michael Kromer da nach Russland fährt mit seinem LKW, den er sich zugerüstet hat, und nach Rumänien, und der Uli Wagner, die sind dann nach Russland gefahren und haben Kleider verteilt und so. Das ist etwas, was sich ganz arg erfüllt. Die haben immer gesagt, wir sollten mehr in der Gemeinde anbieten für unsere jungen Leute. Ich komme auch nicht dazu, sowas zu machen. Aber es ist immer wieder befriedigend, wenn man das mal erlebt und sagt, wir haben da was helfen können und wir haben Liebe weitergegeben. Wir wollen Täter des Wortes Gottes sein. Vielleicht macht man heute immer wieder den Fehler, wenn man von den Taten redet, dass man von weltverändernden Taten immer spricht. Ich weiß nicht, wo die Arroganz herkommt, dass man die Welt verändern könnte. Bleibt die Welt nicht immer eine dämonische, unheimliche Welt, wo das Böse regiert? Es genügt doch bloß, wenn man in einem Menschenleben schon ein Stück Licht verbreiten darf. Wenn Sie einem traurigen Menschen Freude machen können.
Sie sind doch auch schon ganz glücklich, wenn Sie irgendjemand helfen und sagen, der hat sich so bedankt und war so froh oder was. Ist doch was für uns selber Beglückendes. Und diese kleinen Dinge, und da gehören ganz besonders unsere Krankenbesuche dazu, das Mittragen der Trauer, das Zuhören können, wo einer in Not ist. Wenn man mal denkt, was die typischen Jesus-Taten waren. Jesus hat sich sehr viel mit Kranken beschäftigt. Jesus hat mit schuldbeladenen Menschen gesprochen. Die hatten wirklich was ausgefressen. Aber Jesus hat nicht den Stab über ihn gebrochen. Die anderen hatten alles abgerückt. Und das ist ganz arg wichtig, wo sie solche Dinge tun können. Das sind Jesus-Taten, Opfer, die Gott gefallen. Und sie werden jetzt konkret finden müssen, was wichtig ist. Wir hatten hier in der Gemeinde eine Kirchengemeinderätin, die Margret Wörz, mit 27 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wer sie noch kennt, das war fantastisch. Die Margret Wörz, die war so ganz still von Zeiningen, aber die hat einfach überall den Zugang gehabt. Die war so einfach das Bejahende. Und sie wollte dann hier gern Gemeindeschwester werden und hat irgendjemand in unserer kirchlichen Hierarchie hat es geärgert und war völlig erbost und so. Ich sehe noch die Schwester Margret, wie sie kam. Ich ziehe doch meine Bewerbung sofort zurück, ich will doch gar nichts und die möchte keine Schwierigkeiten machen und so. Schade, dass der Herr sie weggenommen hat, aber die war so still an ihrem Platz. Gar keine große Sensation, es war auch erstaunlich, wie viele Menschen sie auf einmal kannten. Sie war in dem Bus gesessen, wo der Bernhard Repsch damals drin war. Sie sind von der Evangelisation in Heidelberg zurückgefahren, einziges Kind der Eltern, war auch sehr schwer für die Eltern, auch den Vater, der nicht zum Glauben kam. Aber einfach, das meine ich, das im einfachen Leben positiv sein, Ja sagen können, andere anhören. Einmal hat sie mal angerufen, da hat man dann der Notarzt und alles holen müssen, weil eine Frau sich so vollgegessen hat mit Tabletten. Und dann ist sie zur Schwester Margret gerannt und hat gesagt, ich habe 40 Tabletten geschluckt, die nehmen wir das Leben. Aber Schwester Margret war auch für diese Frau, die gar nicht in die Gemeinde kam, der Ansprechpunkt. Dabei war sie gar nicht Gemeindeschwester, sie hat in Bethesda gearbeitet. Aber das ist so schön, die sind Jesus-Taten. Und wenn man es überhaupt wieder merkt, dass nicht bloß das Evangelisieren wichtig ist, ist auch wichtig, Jesus sprach vom Becher Wasser, den man weiterreicht. Und dass das in seinem Namen gegeben sein muss, ach, was ist ein Becher Wasser? Aber im richtigen Augenblick ist er so wunderbar. Oder den Gefangenen besuchen. Auch ganz großen Respekt habe ich immer vor denen, die sie hier sammeln und die da im Schwarzen Kreuz mitarbeiten. Weil das so wichtig ist. Ich selber habe da nicht mitarbeiten können, aber ich habe einen ganz großen Respekt davor. Weil das bei Jesus immer wieder erwähnt wird. Und ich weiß auch von vielen von Ihnen, die das tun mit den Kranken und die hier helfen und die Menschen auch betreuen. Das gilt auch den Kindern gegenüber, den vielen Kindern heute, die keine Heimat mehr haben. Ich hätte mir das immer noch gewünscht, dass hier und da einfach jemand anfängt und sagt, ich mache Kinderarbeit. Da wird der Harry Wick natürlich gern bereit und wird auch Hilfen geben. Dass er sagt, doch, bei uns hat es immer so viele Kinder, wo sie wohnen. Hier gibt es ja keine Kinder mehr in unserem Viertel. Und dass man da Kinderstunden beginnen kann und die könnte sie machen und die Kinder einladen. Und ich bin überzeugt, dass da Frucht rauskäme für die Ewigkeit. Aber mit Kindern spielen und Zeit haben und zuhören, was sie bewegt und ein Stück der Liebe Jesu weitergeben. Es ist nicht nötig, dass jeder Missionar oder Prediger wird, sondern Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott, dass wir es auch nicht so schnell machen mit diesen kurzen Erwähnungen. Sie sind bedeutsam. Gehorcht euren Lehrern. Lehre im Glauben ist wichtig. Heute sind viele junge Leute in der Versuchung, dass sie meinen, sie hätten besondere Offenbarungen und sie fragen gar nicht mehr da, was wichtig ist. Mich freut, heute Mittag in Bibelstunde ist ein Handwerksmeister gekommen, ein Junge, der hat gesagt, ich möchte wieder hören. Selber einer, der das Wort auslegt. Man muss auch immer wieder hören, sich korrigieren lassen. Bin ich noch richtig in der Spur drin? Lehrer im Glauben sind wichtig und die Lehrer haben die Verantwortung, über andere zu wachen. Das Wächteramt zu kritisieren, das ist nicht richtig. Das ist auch etwas, was heute leider in dieser es wird sicher Stefan Holthaus auch davon sprechen, unsere Zeit ist so harmoniesüchtig, dass man gar nichts Kritisches mehr sagen darf oft. Und die Leute wollen bloß nur die große Einheit aller. Das gibt's in der Bibel nicht. In der Bibel wird sehr genau ihr Lehre beim Namen genannt und Falsches beim Namen genannt. Und das wollen wir nicht unterschlagen. Der Teufel verstellt sich in einen Engel des Lichts und verführt uns, und deshalb müssen wir aufpassen. Und die Lehrer müssen auch die anderen tragen. Wir wollen nicht vorschnell andere verurteilen, das ist unter Christen natürlich auch eine schlimme Sache, das meinen wir nicht. Und trotzdem müssen wir ringen, was ist biblisch richtig. Und da wollen wir drauf hören, was sind Lehrer, da denken wir auch an Persönlichkeiten, die uns geprägt haben. Wir haben ja in der Geschichte viele Christen, die uns ein Vorbild sind. Denkt ihrem Ende nach, heißt, denkt doch, wie sie das gelebt haben und bezeugt haben, und geht in die Fußstapfen dieser Leute hinein. Betet für uns, Vers 18. Das ist immer wichtig, das Gebet ist ein Kampf, weil das Reich Gottes damit getragen wird. Helft mir kämpfen mit Beten. Nicht mit Leidenschaft, das wäre fleischlicher Kampf, aber mit Beten kämpfen. Wer steht hinter unseren Jungscharleitern? Also, ich habe es kaum für möglich gehalten, wie unsere Jungenschaftler angefangen haben, sehr schwierige junge russische Burschen, die den ganzen Kulturumbruch erlebten. Und der Harry war sehr dabei beschäftigt. Und da hat Gott ein Wunder getan. Wie viele sind es? 10 oder was, wo der jetzt in Jungenschaft kommen, gell? Ich habe noch mit dem Stadtrat Kramer, dem Pfarrer da gesprochen, der hat gesagt, oh, wir kommen überhaupt nicht mehr weiter, und ich bin ja so froh, dass da junge Leute Besuche machen. Das ist so eine Siedlung da bei der Erlöserkirche. Ganz toll. Durchs Gebet geschehen Wunder, dass Gottes Geist Menschen verändern kann. Und wir sollten mehr beten, dahinterstehen, hinter solchen Diensten. Andreas Volkmann kämpft auf der Königsstraße, gell Andreas? Und ihr braucht da Beter, die euch begleiten und dahinterstehen. Es ist wichtig, dass man sowas auch im Kopf hat. In dieser Verfolgungssituation sagt der Schreiber dieses Briefes, dass es ihm wichtig sei, ein gutes Gewissen zu haben. Er will sagen, ich richte mich nicht nach dem Urteil der Menschen. Sie müssen aufpassen, es kann für uns nie ein Maßstab sein. Wie beurteilen uns die Leute? Entweder schmeicheln sie oder kritisieren sie uns ungerechtfertigt. Aber das reine Gewissen, gute Gewissen, war Paulus auch wichtig. Ich übe mich zu haben, wie heißt da, ein unverletztes Gewissen. Das Gewissen ist ein schwieriges Stück. Man hört es ja dann oft, dass Leute sagen, ich habe ein gutes Gewissen dabei. Aber das ist natürlich leichtfertig gesprochen. Es könnte ja sein, dass ein Massenmörder in seinem Gewissen gar nichts empfindet. Es hat natürlich im KZ Leute gegeben, die 10.000 Menschen umgebracht haben, im Gewissen nichts mehr gefühlt haben. Das kann man abtöten, das Gewissen. Aber wenn das Gewissen vom Wort Gottes geweckt ist, ist es für Christen eine ganz wunderbare Sache, dass man das Wort Gottes liest im Gewissen. Das Wort Gottes beweist sich im Gewissen. Für Paulus war das Wichtigste. Wir beweisen uns an aller Menschen Gewissen vor Gott. Und durch das Gewissen, das geweckte Gewissen, wo man immer sensibler wird für Böses, Dinge, die man vor ein paar Jahren vielleicht noch als harmlos ansah, sieht man immer schärfer. Und das ist eine gesunde Entwicklung, wenn Sie da auch manches in Ihrem Leben kritisch sehen. Ich will mein Gewissen reinigen vor Gott, mein Leben verbessern. Das ist eine Gnade, wenn Gott Ihnen da auch hilft, manches zu klären. Ein ordentliches Leben zu führen. Und ich ermahne, dass ihr das umso mehr auch tut. Und jetzt noch das Letzte. Der Gott des Friedens aber, eine herrliche Beschreibung Gottes, der Gott, der Frieden schenkt, warum? In der Angst meines Lebens. Wir haben große Lebensängste. In dieser modernen Zeit noch größere. Der moderne Mensch ist unbehütet. Das ist alles schön aus dem Buch von Holthaus zu sehen. Das ist eigentlich die Frage, wenn man die Menschen heute fragt, was beschäftigt dich am meisten, würden sie sagen, Angst habe ich. Die Themen der Angst sind da. Gott kann uns Frieden geben, wenn er das Herz festmacht. Und das ist was Herrliches. Der Gott des Friedens, der uns Frieden gibt, der diesen gescheuchten Judenchristen damals Frieden gab, der hat den Hirten der Schafe herausgeführt von den Toten. Ein herrliches Wort für Jesus, der gute Hirte. Wir hatten heute eine Losung. Er wird weiden seine Herde mit seinem Zepter.
Man muss aufpassen, der Paulus hat immer verschiedene Ämter in der Gemeinde gesehen. Und die Evangelisation war ein Amt. Also das mache ich gerne und ich sage immer wieder, es fehlt viel, wenn man immer bloß evangelisiert. Was wir auch brauchen, sind Hirten und Lehrer. Ich freue mich immer, Gerhard Ellermann kann auch so schön auslegen, der Rolf Brune kann das so in so einer ruhigen Art, kann ich gar nicht mit meiner aufgeregten Art. Ich bin so ein Treiber, das sind Evangelisten und da gibt es Lehrer, die machen das ganz ruhig, die brauchen gar nicht schreien und so. Es sind ganz verschiedene Typen, kann man nicht in einer Person zusammen haben. Und dann kommt der Hirte und der fehlt ganz besonders. Also, Sie verstehen jetzt recht, meine Frau ist zum Beispiel so ein Hirte. Die macht es so prima, die denkt wieder dran und ruft, oh, die bringt da wieder zurecht, wo ich mal irgendwo vielleicht Funken hinterlassen habe. Die ist ein Hirte, die weiß, was ein Mensch braucht, die kann sie einfach, wie der Barnabas war so ein Hirte, beim Paulus. Barnabas war ruhig, geduldig, hat sich seelsorgerlich eindenken können, der Paulus hat ja manchmal auch vor der Kopf stoßen können. Der Sache mit dem Johannes Markus und so sind Zusammenhänge, die unsere Türkeifahrer dann noch bewegen. Das Hirtenamt ist eine ganz wichtige Sache. Und ich möchte auch hier wieder bitten, Ihre Gaben zu prüfen. Wo braucht mich Gott? Das ist was ganz Herrliches, wie die Christa Weber wegging, haben alle gesagt, jetzt fehlt eigentlich so jemand als Seelsorger. Genau, das ist Hirtenamt. Das muss nicht überall leiten und führen und vorwärts preschen und neu organisieren. Aber der Hirte, und da bräuchte man viele, viele, viele in der Gemeinde. Und der Hirte ist ganz anders als die anderen. Aber er hat ein Fühlen, der kann einmal zuhören und da ist einem einfach wohl und da kriegt man Beziehung und so. Und das ist so schön, das ist abgeguckt vom Hirtenamt Jesu. Weil Jesus der Oberhirte ist. Und bei Jesus ist es ja ganz wunderbar, wie, ich möchte jetzt Ihnen das Hirtenamt so schmackhaft machen, dass Sie alles andere daneben vergessen. Aber es ist wirklich wunderbar, das ist ein ganz wichtiges Amt. Und ich freue mich über alle, die diese Lücke auch bei uns wahrnehmen. Der große Hirte der Schafe. Man kann nur bei Jesus lernen, wie er mit Menschen umgeht, wie er Geduld und Liebe hat und vergeben kann. Dieses herrliches, dicht gefülltes Wort, das von Jesus von den Toten heraufgeführt hat, das Blut des ewigen Bundes, das bezeugt in der Vergebung Jesu. Dieser gute Hirte und der Gott des Friedens, der mache euch tüchtig zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Der soll so kräftig in unserem Leben wirken, dass so geht wie im Frühling, wenn dann der Lenz kommt und dann die Bäume sprossen, dass aus unserem Leben dieses Gute und Wohlgefällige heraussprießt. Dieser Hirte Jesus, wirke in eurem Leben mächtig. Schön, ein schönes Segenswort, ein herrliches Wort vom Hirten der Schafe. Das auch natürlich dem zugrunde liegt, Hirte deiner Schafe, dem Abendlied, der von keinem Schlafe etwas wissen mag. Also, der soll sie erfüllen, der soll sie führen und soll sie tragen. Und das ist eine Wirklichkeit. Der Herr will auch in Ihrem Leben wirken und will Ihnen den Frieden schenken.